Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Sagt doch immer, wenn Menschen älter werden, vergeht die Zeit schneller. Aber lassen Sie uns nicht darüber reden, sondern tatsächlich eine Zeitreise anstellen in eine Zeit, über die eben im Moment gar nicht so viel geredet wird. Eigentlich geht es ja gerade auch gestern und heute über 2 Jahre davor, 1945, das Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber ein Buch, über das wir jetzt reden werden, erzählt die Geschichte eines Mannes, der schon eine ganze Weile vorher vor den Nazis geflüchtet ist aus Deutschland und der dann 1947, genau genommen im Oktober 47, in das Nachkriegsdeutschland zurückkehrte. Der Mann heißt Ernst Schön. Er ist Lyriker und Rundfunkautor und hat damals 47 für den deutschsprachigen Dienst der BBC gearbeitet und im Auftrag der BBC kam er nach Deutschland. Er hat ein Tagebuch geführt und das ist jetzt unter dem schlichten und eindeutigen Titel Tagebuch einer Deutschlandreise 1947 erschienen. Und über dieses Buch reden wir mit unserem Kritiker Marco Martin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was für ein Nachkriegsdeutschland. Also er ist ja auf gewisse Art und Weise in seine Heimat zurückgekehrt zu dem Zeitpunkt. Was für ein Nachkriegsdeutschland hat er gesehen im Herbst 47?
Also er hat ein zerrüttetes Nachkriegsdeutschland gesehen und sowohl zerrüttet im physischen wie auch im mentalen Sinn. Er ist angelangt, erst in den Niederlanden, dann von den Niederlanden an den Rhein, nach Frankfurt, nach Berlin, nach Hamburg und überall sieht er natürlich dann die Spuren nicht nur des Krieges, sondern die Spuren der NS-Herrschaft auch in den Köpfen.
Wie beschreibt er denn in seinem Tagebuch das, was er da gesehen hat, so kurz nach dem Krieg?
Also sehr knapp, kursorisch. Manche Namen von Prominenten sind auch nur Kürzel geblieben. Bei anderen gibt es konzise Kurzporträts, zum Beispiel Ernst Rowohlt, den er trifft und der sofort wieder ein kräkeliger Verleger ist, der dann sagt, dass man sich mit den Russen ebenso wie mit den Amerikanern in Beziehung setzen muss und schon von seiner Rororo-Reihe träumt. Dann Dolf Sternberger, also der spätere Doyen der bundesdeutschen Politikwissenschaft, den er beschreibt als jemanden, der sehr integer ist, aber der sich auch sehr gerne reden hört. Und da spürt man auch schon, hier schreibt der Emigrant, der eben nicht zurückkommt, der eben nicht in seine Heimat zurückkommen kann, weil er vielleicht auch zu lange draußen war, draußen sein musste.
Das heißt, er hat sich da zu dieser Zeit, wo die Nazis ja endlich vertrieben waren und wo, gut, 47, wir wollen hier noch nicht über Entnazifizierung reden, aber dennoch, er hat sich in seiner ja eigentlich Heimat gar nicht mehr zu Hause gefühlt zu diesem Zeitpunkt?
Nein, er hat sich nicht zu Hause gefühlt, weil er auch jemand war, der als linker Intellektueller und gleichzeitig als jemand, der kein KPD Mitglied war, sich auch sozusagen zwischen den Fronten gefühlt hat und auch seine Freunde, die er aus der Weimarer Republik kannte. Er war ein Schulkamerad von Walter Benjamin. Walter Benjamin war tot. Adorno war noch in den USA. Das heißt, er hat sich nicht richtig zu Hause gefühlt und die Leute, die er dann traf, zum Beispiel in Berlin, und das ist unsere heutige Lektüre, wo es einen wirklich dann nochmal fast kalt den Rücken runterläuft, wo er sich freut, sie wiederzusehen, nämlich 3 Leute, Hermann Duncke, Klaus Gysi, Heinz Kamnitze, machten dann Karriere als SED-Funktionäre und zwar als üble SED-Funktionäre, weitere letzte dann auch als Stasi-Spitzel. Das heißt, das hat er zum Glück nicht mehr erlebt. Er ist 1960 gestorben. Aber es sind die Notizen eines Unbehausten und aus diesem Grund sind sie gerade so dringlich und von so einer existenziellen Dichte, dass man auch bei der heutigen Lektüre noch sofort reinkommt in diese damalige Zeit.
Aber da frage ich mich jetzt, Herr Martin, Sie haben das jetzt erzählt, wie später dann in der DDR weiterging und dass er das überwiegend nicht mehr erlebt hat. Aber 1947, also ziemlich genau Oktober ja auch noch, 2 Jahre vor der Gründung der DDR. Aber wie dachte er denn über die SBZ damals, die sowjetische Besetzung? Zone. Hatte er Hoffnung in dieser Form von Sozialismus?
Ja, ist dann 1952 zurückgekommen. Und wie es oft so ist, oftmals entscheiden dann auch praktische oder pragmatische Gründe, wo man lebt. Er hat sich dann im Ostteil angesiedelt. Entschuldigung, er hat sich im Westteil angesiedelt, arbeitete aber im Osten, ohne sich jetzt ideologisch für den Osten entscheiden zu wollen. Ohnehin war 1952 ein Jahr, wo es eigentlich schon zu spät war. Die wichtigen Posten, auch für die Reimmigranten, waren bereits in Ost und West verteilt. Und die Arbeit mit Brecht, den er auch aus der Weimarer Weimarer Republik bereits kannte, aus seiner Zeit als Radiopionier. Und die Arbeiten mit Wolfgang Langhoff am Deutschen Theater blieben dann eben sporadisch. Es gab Übersetzungsaufträge, wo er sich und seine Familie mehr schlecht als recht über Wasser gehalten hat. Aber er blieb dann auch sozusagen zwischen den Fronten, und das Absurde ist, und das Herausgeberduo Sabine Schiller-Lerck und Wolfgang Stehnke, an deren editorische Arbeit wir hier auf jeden Fall erinnern sollten, weil dieses Buch ist diesem Herausgeberduo zu verdanken, dass es jetzt erstmals erscheint. In dieser Zeit, damals in den 50er Jahren, war dieser Ernst Schön, der zwischen Westsektor und Ostsektor hier in Berlin pendelte, dann sogar ins Visier der Stasi geraten. Die dachten, das ist jemand, der ein Spion sein konnte, und er wird dann sogar von der Stasi verhört als ehemaliger Flüchtling, als jemand, der kurz vor seiner Flucht nach Nazi-Deutschland noch in Hamburg im Gefängnis gesessen hat, und das als ein linker Intellektueller, der nicht mal ein Antikommunist gewesen ist. Also das ist eine, ich würde sagen, wirklich eine Jahrhundertgeschichte, die uns bislang nicht bekannt gewesen ist.
Und in diesem neuen Buch, also jetzt als Buch erscheint, das Tagebuch ist von Oktober 47, ziemlich kurz und bündig dargestellt. Sie haben auch beschrieben, wie er schreibt. Das merkt man auch daran, dass das Buch inklusive eines Vorworts der Herausgeber 175 Seiten dick nur ist. Es kostet 13 Euro. Ich habe es mal in einer erstaunlichen Reihenfolge gesagt. Vielleicht sollte ich jetzt doch auch mal den Verlag erwähnen, der das erschienen ist, der Wagenbach Verlag. Aber wenn ich das zu durcheinander war, Sie finden all diese Informationen und mehr auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.